Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon und heute, am Tag vor dem Jahrestag des Massakers in Israel, blicken wir in den Nahen Osten. Da werden weiter unvermindert Angriffe geflogen. Die Sorge vor einem Flächenbrand, die ist weiterhin groß. Dazu gleich die Einschätzungen unseres Korrespondenten in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler. Bei dem Terrorangriff vor einem Jahr sind mehr als 1200 Menschen in Südisrael getötet und rund 250 als Geiseln in den Gazastreifen dann verschleppt worden. Weltweit wird der Opfer gedacht. Sie haben es in den Nachrichten gehört, auch schon an diesem Wochenende. In Deutschland ist der Hauptort Berlin. Wie die Lage sich dort heute gezeigt hat, dazu dann mehr. Die Wahlberechtigten in Tunesien waren heute aufgerufen, einen Präsidenten zu bestimmen. Ergebnisse gibt es erst in der kommenden Woche. Wie groß das Interesse an dieser Wahl war, das erfahren Sie bei uns. Und die Bilanz des diesjährigen Oktoberfestes in München, die fällt recht positiv aus. Sowohl Veranstalter als auch Polizei sind zufrieden. Das wird dann Thema sein, bevor wir zum Ende der Sendung auf die Sportereignisse des Tages schauen. Ein Jahr nach diesem mörderischen Angriff auf Israel führt Israel nun nach eigenen Angaben einen Mehrfrontenkrieg. Und auf den blicken wir mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe. Israel hat eine neue Bodenoffensive im Norden des Gazastreifens gestartet, über die er uns was sagen kann.
Ja, das betrifft Jabalia. Das ist ja ein Ort nördlich von Gaza-Stadt, der im Anfang des Krieges schon sehr im Fokus war, wo viele heftige Kämpfe stattgefunden haben. Es ist jetzt das eingetreten, was israelische Militärs befürchtet haben. Offenbar gibt es ja keine Strategie für die Zukunft des Gazastreifens. Und wenn israelische Truppen da abziehen, dann bedeutet das, dass das Vakuum dann immer wieder auch von Hamas und anderen Terrorgruppen gefüllt wird. Offenbar haben die sich jetzt dort wieder neu aufgestellt. Zumindest ist das eine Bedrohung, die Israels Armee wahrnimmt. Und man will jetzt dort reingehen, will offenbar einen größeren Einsatz dort fahren. Es gab Evakuierungsanordnungen für zehntausende Menschen. Die sollen jetzt auf vermeintlich sicheren Korridoren in den Süden gehen. Da wird die sogenannte humanitäre Zone erweitert. Das heißt also, dass die Kämpfe dort geführt werden und dass Israels Armee es auch für nötig hält, sie dort zu führen. Wir rechnen also mit Luftschlägen und mit auch dem Einsatz von Bodentruppen dort.
Und Sie haben die Menschen schon angesprochen, die evakuiert werden, die von einer Region in die nächste ziehen, um sich in Sicherheit zu bringen. Wie ist die Lage für die Menschen dort?
Naja, im Norden, das war ja ohnehin ein sehr prekäres Gebiet, zum Teil völlig abgeschnitten, völlig unterversorgt. Da gibt es nach israelischen Angaben noch 200.000 Menschen. Andere sagen, es sind mehr als doppelt so viel. Also ganz genau kann man das auch nicht sagen. Die sollen jetzt eben aus dem Norden offenbar zurück oder gehen in den Süden. Da gibt es ja Al-Mawasi, die große humanitäre Zone. Die war zuletzt immer weiter verkleinert worden. Die Menschen haben sich auch dort nicht sicher gefühlt, weil es auch dort immer wieder Angriffe gab. Jetzt soll sie nochmal erweitert werden. Immerhin gibt es dort eine Chance, dass Hilfsorganisationen da reinkommen, dass Lieferungen ankommen. Aber wenn wir mit Menschen dort reden, dann sagen sie, es gibt zu wenig Wasser, es gibt zu wenig Nahrung, viel zu wenig medizinische Versorgungsgüter. Das alles ist ein großes Problem. Dort leben hunderttausende Menschen zusammengepfercht in Zelten. Und das, bevor jetzt der Winter beginnt mit der Regenzeit, das wären wirklich furchtbare Verhältnisse und sie sind jetzt schon furchtbar.
Und neben dem Kampf gegen die Hamas geht es Israel auch um die Hisbollah. Es hat auch im Libanon schwere Angriffe gegeben. Israel selbst spricht ja bereits von einem Mehrfrontenkrieg, geht auch gegen ebenfalls mit dem Iran verbündete Milizen vor in Syrien, im Irak, im Jemen. Nach Einschätzung vieler Beobachter birgt ja gerade die Eskalation mit dem Iran die größte Gefahr. Was ist da aktuell zu befürchten?
Ja, wir stehen ja jetzt sozusagen, sehen ja die Folgen eines schweren Raketenangriffs aus dem Iran. Das war der zweite in diesem Jahr. Die direkte Konfrontation hatte man da bisher gemieden. Jetzt eben vor ein paar Tagen 181 Raketen, von denen sind auch einige durchgekommen und haben Schäden angerichtet. Israel hat angekündigt, dass es hart zurückschlagen will. Das wurde gestern nochmal bekräftigt. Da gab es hier erste Berichte, dass tatsächlich auch Militärs, die anonym bleiben wollen, gesagt haben, dieser Einsatz werde vorbereitet. Michael Corilla, das ist der CENTCOM-Chef, also der höchste Militär der Vereinigten Staaten hier in der Region, ist nach Israel gekommen, um das auch zu koordinieren und um möglicherweise auch dann zu koordinieren, wenn es darum geht, mögliche Wiedergegenschläge des Iran abzuwehren. Also da braut sich was zusammen, wenn ich es mal so ein bisschen salopp sagen darf. Wir rechnen in den nächsten Tagen damit, dass Israel dort zuschlägt. Es gibt jetzt ja auch die Meldung, dass tatsächlich die Flughäfen im Iran gesperrt sind aus Sicherheitsgründen. Das deutet auch darauf hin, dass da erwartet wird, dass etwas bevorsteht. Das müssen wir jetzt abwarten, aber natürlich kann das dann wieder zu einer richtig großen Eskalation führen. Man kann sich es eigentlich nicht schlimmer vorstellen, aber die direkte Konfrontation mit dem Iran und Israel, das wäre dann nochmal eine neue Qualität.
Und man hat den Eindruck, dass das Ganze direkt vor diesem Jahrestag eben tatsächlich sich weiter zuspitzt. Der steht jetzt bevor, morgen. Das Gedenken in Israel, was ist da geplant? Wie wird das zugehen, auch mit Blick gerade ja auch auf die Stimmung in der Bevölkerung?
Also es ist jedenfalls anders, als sich viele Veranstalter das gedacht haben. Es war zum Beispiel hier in Tel Aviv eine Großveranstaltung geplant mit hunderttausenden Menschen. Die musste jetzt abgesagt werden bzw. deutlich reduziert werden, weil tatsächlich jetzt gerade die Sicherheitsvorschriften des Heimatschutzes vorsehen, dass sich maximal 2000 Menschen im Freien treffen dürfen. Also das wird deutlich kleiner werden. Es gibt Veranstaltungen rund um den Gazastreifen in den Kibbuzim. Ich werde selbst da morgen auch hinfahren und mir das ansehen. Das sind natürlich dann Momente, wo die Angehörigen sich auch nochmal dran erinnern. Aber tatsächlich ist die Stimmung im Land insgesamt dann doch so, dass man sieht, man kämpft jetzt an mehreren Fronten. Der Fokus ist tatsächlich im Libanon und auf der Auseinandersetzung mit dem Iran, die jetzt so möglicherweise sich nochmal verschärft. Das beschäftigt viele Menschen und die Lage in Gaza, das Schicksal der Geiseln und das Erinnern an einen Tag des Terrorüberfalls der Hamas, das rückt jetzt so ein bisschen in den Hintergrund, auch wenn es morgen Veranstaltungen geben wird.
Gedenken also an die Opfer des Terrorangriffs am morgigen Jahrestag. Jan-Christoph Kitzler hat uns geschildert, wie das abläuft, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe. Israel führt, wie gehört, einen Mehrfrontenkrieg gegen die Hamas im Gazastreifen, gegen Milizen in Syrien, im Irak und im Jemen und gegen die Hisbollah im Libanon. Wie dort im Libanon die Lage ist, schildert Sabina Matai.
Der Libanon verschiebt den Beginn seines neuen Schuljahrs auf Anfang November. Wegen der anhaltenden Kämpfe zwischen der Hisbollah und Israel teilte der Bildungsminister des Landes jetzt mit, sein Ministerium wolle nicht die Verantwortung angesichts der Gefahren für Schüler und Lehrer übernehmen. Zudem sind die Schulgebäude mit Vertriebenen belegt. Die israelische Luftwaffe fliegt weiterhin heftige Luftangriffe auf die südlichen Vorstädte von Beirut, die von der Hisbollah kontrolliert werden. Auch die Angriffe auf Ziele in der BK-Ebene im Osten des Libanon gehen weiter, zuletzt offenbar auch in unmittelbarer Nähe archäologischer Stätten. Im Süden des Landes forderte die israelische Armee die Einwohner von fast 30 Ortschaften zur Evakuierung auf. Demnach greift sie überall gezielt Waffenlager und Kommandozentralen der Hisbollah an. Die pro-iranische Miliz wiederum, die den Krieg mit Israel vor einem Jahr provoziert hatte, feuerte erneut Raketen auf das Nachbarland ab. Aus dem Südlibanon, wo Israel seit Anfang Oktober Bodentruppen einsetzt, wurden weitere Kämpfe gemeldet. Rund 1700 Menschen sind innerhalb eines Jahres durch diesen Krieg gewaltsam ums Leben gekommen. Fast 10.000 wurden verletzt, hunderttausende Zivilisten sind inzwischen auf der Flucht im Libanon, teilte die UNO jetzt mit. Die libanesische Regierung spricht gar von mehr als 1 Million Vertriebenen. Es sei eine humanitäre Katastrophe, sagt Rula Amin vom Flüchtlingshilfswerk UNHCR.
It's a humanitarian catastrophe. Nothing less. On the streets of Beirut, you can see in the center.
Amin verweist auf die Menschen, die allein in den Straßen von Beirut mit Kind und Kegel kampieren, in Lieferwagen, PKWs oder unter freiem Himmel. Es sind Menschen wie dieser Mann, der mit seiner Familie vor den israelischen Luftangriffen auf den Süden Schutz an der Strandpromenade in Nordbeirut sucht. Jede Nacht habe es Luftschläge auf sein Viertel gegeben. Schlaf sei unmöglich gewesen, berichtete er der Nachrichtenagentur Reuters in seinem improvisierten Zelt. Manche, die an der Beiruter Corniche Zuflucht suchen, wagen sich tagsüber zurück in ihre Wohnungen, denn dann wird weniger bombardiert. Doch weite Teile von Südbeirut sind mittlerweile zerstört. Die staatlichen Unterkünfte reichen längst nicht mehr aus, um die Vertriebenen aufzufangen. Nur wenigen Menschen gelingt es noch, den Libanon per Flugzeug zu verlassen. Einzig die libanesische Middle East Airline fliegt noch ab Beirut. Alle anderen Fluggesellschaften haben ihre Verbindungen eingestellt. Der Flughafen grenzt an das Kampfgebiet. Eine wichtige Zubringerstraße wurde jetzt bei einem israelischen Luftangriff zerstört. Immerhin treffen dort weiterhin internationale Hilfslieferungen ein. Der marode libanesische Staat kann die Versorgung der Vertriebenen nicht garantieren. Der amtierende Regierungschef Mikati begrüßte deshalb die Absicht des französischen Präsidenten Macron, angesichts der Kämpfe im Libanon noch in diesem Monat eine internationale Konferenz zur Unterstützung des Landes auszurichten.
Der Beitrag von Sabina Mattei. Seit gestern bereits laufen anlässlich des Jahrestages des Hamas-Massakers auch in Deutschland Kundgebungen und Demonstrationen. Auch hier sind Emotionen mit im Spiel. Wir hören gleich noch, wie die Kundgebungen da heute in Berlin gelaufen sind. Politikerinnen und Politiker hatten schon im Vorfeld gemahnt und gewarnt, dass nämlich die Polizei im Falle von antisemitischen Protesten durchgreifen würde. Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio hat den politischen Diskurs an diesem Wochenende verfolgt.
Kurz vor dem ersten Jahrestag des brutalen Angriffs der Hamas auf Israel hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, erneut für einen Waffenstillstand ausgesprochen. Die Terrororganisation habe für so viel Leid gesorgt, sagte Scholz in seiner wöchentlichen Videoansprache Kanzler Kompakt. Aber zugleich auch eine Katastrophe für die Palästinenser ausgelöst mit unzähligen Verletzten und Toten.
Die Bundesregierung setzt sich deshalb weiterhin beharrlich für einen Waffenstillstand ein, der jetzt endlich zustande kommen muss, damit die Zivilbevölkerung im Gazastreifen besser geschützt wird und natürlich auch besser versorgt werden kann. Und damit endlich die israelischen Geiseln freikommen.
Zugleich warb der Kanzler erneut für eine Zwei-Staaten-Lösung zur Befriedung des Konflikts, die aber angesichts der eskalierenden Gewalt zumindest derzeit kaum ernsthaft diskutiert wird. Die Bundesregierung, so Scholz, werde sich dennoch darum bemühen, den Ausbruch eines Flächenbrandes in enger Abstimmung mit den Partnerländern zu verhindern. Allerdings räumte auch der Kanzler offen ein, dass die Gefahr für einen Großkonflikt inzwischen merklich gewachsen sei.
An diesem ersten Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel scheinen Frieden oder gar Aussöhnung in Nahost so fern wie nie. Aber das eine wissen wir. Für eine nachhaltige Befriedung des Konfliktes ist ein glaubwürdiger Weg hin zu einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung unabdingbar.
Zugleich versicherte der Kanzler den in Deutschland lebenden Juden und Jüdinnen die volle Solidarität des Staates, um dann auch die zahlreichen Demonstrationen hierzulande anzusprechen. Der Konflikt beschäftige natürlich die Menschen hierzulande, zumal viele Angehörige in den Kriegsgebieten hätten, so der Kanzler. Antisemitismus und blinden Israelhass werde aber die Bundesregierung niemals hinnehmen. Auch Außenminister Annalena Baerbock von den Grünen hatte in einem Namensbeitrag für die Bild am Sonntag die wachsende Zahl der antisemitischen Straftaten in Deutschland scharf kritisiert. Das beschäme sie, schrieb Baerbock. Gleichzeitig werde man aber mit der ganzen Härte des Gesetzes dagegen vorgehen. Der Zentralrat der Juden warnte wiederum vor einem sich verfestigenden Judenhass in Deutschland. Die Jubelszenen auf deutschen Straßen seien ein neuer Tiefpunkt der Menschlichkeit, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks kritisierte wiederum der israelische Historiker Moshe Zimmermann das harte Vorgehen der israelischen Regierung.
Auch wenn die israelische Regierung immer wieder beteuert, für uns gab es zwei parallele Ziele in diesem Krieg, eben die Antwort auf den Angriff und die Rettung der Geiseln, war es klar, das eine geht auf Kosten des anderen oder der anderen Alternative. Und man entschied sich hier für die Alternative Kampf, zurückschlagen, Hamas zu zerschlagen und zu besiegen.
Zugleich betonte Zimmermann, die Sicherheit Israels werde erst dann garantiert, wenn das Land in Frieden mit seiner Umgebung leben könne. Ob dazu aber die aktuellen militärischen Aktionen gegen die Hamas, Hisbollah und den Iran beitragen würden, das sei eine offene Frage.
Jörg Münchenberg, und in seinem Beitrag haben Sie es ja gehört, von politischer Seite die Mahnung mit Blick auf die Demonstrationen und Kundgebungen anlässlich des Jahrestages. Antisemitismus werde von der Bundesregierung nicht hingenommen, so hat es auch der Kanzler erklärt. Ob das auf den Straßen heute angekommen ist? Pro-Palästina-Kundgebungen, Pro-Israel-Demonstrationen, Schwerpunkt der Proteste in Deutschland an diesem Wochenende, auch nach Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz Berlin. Claudia van Laak war heute für uns in der Hauptstadt unterwegs.
Free Gaza from Hamas, befreite Gaza von der Hamas, skandieren die etwa 500 Demonstrantinnen und Demonstranten, die vom Brandenburger Tor in Richtung Alexanderplatz unterwegs sind. Sie schwenken blau-weiße Israel-Fahnen, tragen selbstgemalte Transparente, die zur Unterstützung Israels aufrufen und ein Ende des Antisemitismus fordern. Die Demonstration läuft bis zum Bebelplatz, der vorübergehend in Platz der Hamas-Geiseln umbenannt worden ist. Hier stehen weiße Plastikstühle mit Fotos der Entführten. Auf den Sitzflächen liegen weiße Rosen. Verschiedene Installationen sollen den Besucherinnen und Besuchern das Schicksal der Geiseln näher bringen, erläutert die Deutsch-Israelin Ilana Aimel.
Wir haben einmal einen nachgebildeten Tunnel, der einfach an die Gefangenschaft der Entführten erinnern soll, weil es eben noch an die 95 bis 105 Entführte gibt, die in solchen Tunneln gefangen gehalten werden, und dass man einen Eindruck bekommt, wenn man durch diesen Tunnel geht, wie dieses Leben sein könnte.
Bislang seien die Gespräche gut verlaufen, erzählt die Deutsch-Israelin. Anders war es im Frühjahr, als die Initiative bedroht wurde und die Fotos der Geiseln teils mit roten Hamas-Dreiecken beschmiert wurden. Fühlt sich Ilana Aimel genügend geschützt von der Berliner Polizei?
Sagen wir mal so, ich bin viel an der Universität. Und an der Universität ist irgendwas schiefgelaufen. Es eskaliert immer mehr und es wird immer aggressiver.
Teils aggressiv ist die Stimmung in Kreuzberg am Kottbusser Tor. Hier startet die pro-palästinensische Demonstration. Sie ist etwa dreimal so groß wie die pro-israelische. Die meisten jungen Demonstrationsteilnehmer tragen schwarz-weiße Palästinensertücher als Zeichen ihrer Solidarität. Auf selbstgemalten Transparenten steht: Das ist kein Krieg, das ist Völkermord. Oder Schluss mit der deutschen Unterstützung von Besatzungsterror.
Ich bin zum Beispiel hier, weil ich Schluss will, dass hier dieses irre Abschlachten der Bevölkerung in Gaza aufhört.
Mein Name ist Layal und ich bin 10 Jahre alt. Ich komme aus Palästina. Mir geht es soweit nicht so gut, weil meine Oma gerade in Libanon ist. Und in Libanon ist es ja auch jetzt gerade nicht so gut.
I'm deeply concerned about what's happening. Many friends and family affected.
Ich bin tief besorgt darüber, was gerade passiert, sagt dieser US-Amerikaner mit libanesischen Wurzeln. Viele aus meiner Familie und von meinen Freunden sind betroffen. Nicht allein für diejenigen, die ich kenne. Auch für die, die ich nicht kenne, bin ich hier, um das Leben der Zivilisten zu beschützen. Besorgte Stimmen sind zu vernehmen, aber es gibt auch Demonstranten, die sich klar zur Terrororganisation Hamas bekennen.
Good luck. It's a hell of a fight down there.
Ich wünsche der Hamas viel Glück, sagt zum Beispiel dieser deutsche Amerikaner. Für die Berliner Polizei sind die vielen Demonstrationen rund um den 7. Oktober eine große Belastung. Heute sind mehrere hundert Beamte im Einsatz, am Montag sollen es 2000 sein. Es kommt Unterstützung aus mehreren Bundesländern.
Claudia van Laak über die Kundgebungen in Berlin. Und wir schauen auf eine andere innerdeutsche Debatte, die Migrationspolitik. Die FDP hat da einen Plan vorgelegt für eine Migrationswende. In dem Papier werden Vorschläge aus schwarz-grün regierten Bundesländern auch aufgegriffen. Und vor allem die Grünen dürfte das vielleicht weiter unter Druck setzen. Um was es genau geht, sagt uns Philipp Prost.
Die FDP möchte die Sozialleistungen für alle ausreisepflichtigen Asylbewerber auf ein Minimum reduzieren. Das geht aus einem 9-Punkte-Plan hervor, den der FDP-Fraktionsvorstand am Wochenende beschlossen hat. Das Dokument liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Die Formel lautet Bett, Brot, Seife, was so viel bedeutet, dass ausreisepflichtigen Menschen nur noch eine Unterkunft, etwas zu essen und Hygieneartikel zur Verfügung gestellt werden. Geldzahlungen sollen bis auf ein Taschengeld komplett gestrichen werden. Die Bundesregierung hat dieses Vorgehen bereits für die sogenannten Dublin-Fälle auf den Weg gebracht. Das sind Flüchtlinge, die in einem anderen EU-Land Asyl beantragt haben, sich aber in Deutschland aufhalten. Die FDP möchte diese Regelung ausweiten und damit Abschiebungen insgesamt beschleunigen. In dem Beschluss greift der FDP-Fraktionsvorstand außerdem verschiedene Vorschläge der Bundesländer auf. So soll auch die Zahl der sicheren Herkunftsstaaten ausgeweitet und eine gesetzliche Verpflichtung für Fluggesellschaften geprüft werden, abgelehnte Asylbewerber in ihre Heimatländer zu fliegen. Aktuell sind die Behörden bei Abschiebungen auf eine freiwillige Zusammenarbeit mit den Airlines angewiesen.
Philipp Brost über die Migrationspläne der FDP. Tunesien, das Land, in dem der arabische Frühling begann und das Land, das als das einzige galt, das nach den Massenprotesten einen Übergang dann auch zur Demokratie gemacht hat. Nun sind die Menschen heute wieder aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Ergebnisse dieser Präsidentenwahl, die sind für Mitte der kommenden Woche angekündigt. Amtsinhaber Kassaid, der gilt als haushoher Favorit, ein nicht unumstrittener Kandidat, hören Sie später auch im Beitrag von Dunja Sadaki, die auch den heutigen Wahltag verfolgt hat.
Pünktlich um 8 Uhr öffnet das Wahllokal im Zentrum Tunis. Viele sind gekommen und stehen Schlange. Ganz anders als bei den vergangenen Parlamentswahlen. Da standen sich Journalisten auf der Suche nach Wählern die Beine in den Bauch. Die Wahlbeteiligung war damals auf einem historischen Tief. Das scheint jetzt anders zu sein. Ich muss heute für meine Mutter einen Mann aussuchen. Meine Mutter ist Tunesien und der Präsident mein Vater. Und der muss Patriot sein, Tunesien lieben, nicht seinen Posten. Früher gab es für 30 Dinar 100 Euro. Jetzt brauche ich 300 Dinar, um 100 Euro zu bekommen. Unser geliebtes Tunesien ist am Ende. Wenn wir gespalten sind und uns gegenseitig bekämpfen, dann kommt Tunesien nicht auf die Beine. Aber wenn wir Hand in Hand arbeiten, dann schaffen wir das. Sagt dieser Wähler Anfang 50 mit Tränen in den Augen. Den Wahlen vorausgegangen waren Demonstrationen und Verhaftungen von Kritikern des Präsidenten. Kurz vor der Abstimmung wurde das Wahlgesetz geändert und das für Wahlbeschwerden zuständige Verwaltungsgericht entmachtet. Schon im Vorfeld hatte die Wahlbehörde zahlreiche Kandidaturen abgelehnt. Einer der drei zugelassenen Präsidentschaftskandidaten sitzt im Gefängnis, verurteilt zu mehr als 10 Jahren Haft wegen Unregelmäßigkeiten bei Unterstützerunterschriften. 2 Tage vor der Wahl demonstrierten in den Straßen der Hauptstadt mehrere hundert gegen die Politik des Präsidenten. Ihre Kritik? Die Wahlen seien nicht mehr demokratisch. Einen kollektiven Aufruf zum Boykott, wie bei den vergangenen Abstimmungen, gab es aber nicht. Im Gegenteil. Dieses Mal sagen viele, man müsse trotzdem wählen gehen. Auch um ein Zeichen zu setzen. Szenenwechsel am Wahltag in einem Vorort von Tunis, Le Kram. Ein einkommensschwaches Viertel. Hier sind die Probleme und der Frust groß. Trotzdem ist das Wahllokal gut besucht. Diese junge Mutter in langem schwarzen traditionellem Kleid und Pferdeschwanz ruft ihre kleinen Kinder hinter sich her. Vor allem um deren Zukunft mache sie sich Sorgen. Ich bin wählen gegangen, damit sich das Land etwas verbessert. Zumindest für die junge Generation. Die Jugendlichen sind doch alle verloren. Es gibt Drogen. Hier im Viertel kann man ja nicht mehr auf die Straße gehen. Die Männer machen mir wirklich Angst. Und das Leben ist viel teurer geworden. Wenn ihr euch hier mal umschaut, werdet ihr viele Leute finden, die sich nicht mal mehr ein Abendessen leisten können. Zur Wahl stehen 3 Kandidaten, darunter Amtsinhaber Präsident Kais Saied. Außerdem Soher Marzawi, Generalsekretär einer Partei, die Saids Machtergreifung im Jahr 2021 noch unterstützt hatte. Und der Geschäftsmann Ayeshi Zemel, der aber im Gefängnis sitzt. Es wird erwartet, dass Kais Saied, der 2019 noch demokratisch gewählt worden war, im Amt bleibt. Obwohl er seit seiner Machtergreifung 2021 immer autoritärer regiert, die Verfassung ändern ließ, die Gewaltenteilung geschwächt und dem Präsidentenamt mehr Macht verschafft hat, sagen viele Anhänger, er brauche einfach mehr Zeit, damit seine Politik das Land spürbar voranbringen kann. Seine harte Politik gegen Migranten kommt vor allem bei denen gut an, die unter den hohen Lebenshaltungskosten durch die Inflation und Arbeitslosigkeit betroffen sind. Wenn um 18 Uhr Ortszeit die Wahllokale geschlossen werden, werden erste Zahlen zur Wahlbeteiligung ab 20 Uhr abends erwartet. Spätestens am Mittwoch muss das vorläufige offizielle Ergebnis verkündet werden.
Präsidentschaftswahlen in Tunesien, Dunja Sadaki berichtete. Offiziell endet das Oktoberfest in München erst um Mitternacht, aber schon jetzt ist für Festleitung und Polizei klar, es war ein bislang friedliches und gut besuchtes Fest. Birgit Grundner über die diesjährige Bilanz des größten Volksfestes der Welt.
Auch ohne Rekorde sind alle zufrieden. 6,7 Millionen Besucher haben 7 Millionen Maß Bier getrunken und 9% mehr Speisen als im vergangenen Jahr konsumiert. Die Menschen seien zudem besonders friedlich und entspannt gewesen, findet Wirtesprecher Peter Inselkammer. Die Zelte waren auch gut gefüllt, als das Wetter zeitweise nicht so mitgespielt hatte. Unter Regen und Kälte zu leiden hatten die Schausteller und Marktkaufleute, die in der Summe aber auch ein positives Fazit ziehen. Am letzten Tag war der Vergnügungspark noch einmal richtig voll und vor den Fahrgeschäften bildeten sich Schlangen.
Ja, heute erstmal einen Rundgang machen. Da werden wir noch ein bisschen Karussell fahren, vielleicht ein Riesenrad und später noch Schweinsbraten essen und ein Bier trinken.
Meine Oma hat im Schottenhammel bedient. Damals. Da haben wir es als Kinder öfters besucht und das war schon immer ein Highlight für uns auf der Wiesn. Jetzt bin ich selber mit meinen Kindern da und die sind ganz begeistert.
Das verschärfte Sicherheitskonzept hat laut Wiesnchef Clemens Baumgärtner exzellent funktioniert. Die Zahl der Straftaten ist um gut 30% zurückgegangen. Die Polizei war trotzdem öfter gefragt, weil sich immer mehr Besucher selbst melden, wenn sie verdächtige Beobachtungen machen. In der Sanitätsstation wurden mehr als 5.300 Patienten behandelt. Auch hier ein Rückgang. Überschattet wird die positive Bilanz von einem Todesfall. Am Samstagabend ist ein 50-jähriger Italiener in einem Zelt zusammengebrochen. Er wurde reanimiert, ist aber im Krankenhaus gestorben.
Die Bilanz von Birgit Grundner des diesjährigen Oktoberfestes, das noch bis Mitternacht weitergeht. Wir kommen zum Fußball um 19.35 Uhr und weiterem Sport. Heute ein langer Erstligaspieltag, Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion, kann man so sagen.
Auf jeden Fall, ja, drei Sonntagsspiele heute und das späte VfB Stuttgart gegen Hoffenheim dann erst um 19.30 Uhr. RB Leipzig hat seinen Platz unter den Top-Teams der Tabelle untermauert. Der 1:0-Sieg in Heidenheim war heute Nachmittag zwar kein allzu großes Ausrufezeichen, brachte aber den wichtigsten Baustein 3 Punkte an Katrin Rose.
RB Leipzig hat sich diesen Sieg beim 1. FC Heidenheim erarbeitet. Denn schon in der 55. Minute hat der Benjamin Šeško die Gäste aus Leipzig in Führung gebracht. Nach Ansicht der Bilder aber nahm Schiedsrichter Sascha Stegemann den Treffer wegen eines Foulspiels zurück. In der 59. Minute war dann Luis Openda zur Stelle. Er schob den Ball an FCH-Keeper Kevin Müller vorbei ins Tor. Die Führung für die Gäste. Die Heidenheimer stemmten sich gegen die drohende Niederlage, hätten in der intensiven Schlussphase sogar einen Treffer verdient gehabt, brachten den Ball aber nicht im Tor unter. Und so ist der Endstand Heidenheim gegen Leipzig 0:1.
Die Bayern ihres Zeichens Tabellenerster spielen im frühen Abendspiel gerade bei der Frankfurter Eintracht. Da stand es zur Halbzeit 2:2 gerade wieder angepfiffen. Erst haben die Bayern geführt, dann hat Frankfurt aufgeholt und ja, zur Pause dann eben das Unentschieden. Auch in Liga 2 war heute der Tabellenführer dran und das Kuriose ist, trotz einer 0:3 Heimniederlage gegen den Hamburger SV bleibt Fortuna Düsseldorf ganz oben, Burkhard Tuppe.
Die Hamburger mit dem besseren Start, mit der Führung durch Dompe. Herrliches Tor aus 18 Metern. Danach Düsseldorf drauf und dran bis zur Pause wenigstens den Ausgleich zu erzielen. Aber der Hamburger Keeper Matteo Raab hatte einen herausragenden Tag erwischt. In Durchgang 2 Hamburg zunächst stärker mit Pech, als Glatzel nur den Pfosten traf. Düsseldorf danach mit 4-5 hochkarätigen Möglichkeiten zum Ausgleich zu kommen. Dann allerdings Handelfmeter für den HSV, gleichzeitig auch rote Karte für den Handspielenden, für Giovanni Haag, den Düsseldorfer. Glatzel machte das 2:0 und dann kurz vor dem Schlusspfiff auch noch das 3:0. Und so gewinnt der Hamburger SV beim bislang ungeschlagenen Spitzenreiter Düsseldorf mit 3:0.
Apropos zweite Liga, inzwischen ist offiziell bestätigt, der bisher relativ unbekannte Niederländer Kees van Wonderen übernimmt das Zepter beim FC Schalke 04. Jan Wochner.
Schalkes neuer Cheftrainer machte sich live vor Ort ein Bild von seinem neuen Team. Beim Heimspiel der Schalker gegen die Hertha saß Kees van Wonderen bereits in der Vorstandsloge der Königsblauen und sah das 2:2 seines neuen Clubs. Van Wonderen übernimmt für Interimscoach Jakob Fimpel, der zur U23 der Schalker zurückkehrt. Der Niederländer van Wonderen spricht Deutsch, war zuletzt in Heerenveen als Trainer angestellt und coachte in der Vergangenheit bereits an der Seite des niederländischen Nationaltrainers Koman. Die Herausforderung auf Schalke könnte größer kaum sein. Der Verein hat in den vergangenen 10 Jahren über ein Dutzend Trainer gehabt. Keiner von ihnen konnte die sportliche Talfahrt des Traditionsvereins dauerhaft bremsen.
Bundestrainer Julian Nagelsmann muss für die anstehenden Länderspiele einige hochkarätige Ausfälle verkraften. Jetzt auch Kai Havertz wegen einer Blessur. Deshalb hat Nagelsmann mit Jonathan Burkhardt einen Neuling aus Mainz nachnominiert.
Der Kapitän von Mainz 05 bekommt nach seinen starken Auftritten in der Bundesliga eine Chance von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Burkhardt hatte am Wochenende mit seinen 2 Treffern beim 3:0 bei Aufsteiger St. Pauli maßgeblichen Anteil am Erfolg der 05er. In dieser Saison kommt der U21-Europameister von 2021 insgesamt auf 5 Tore. Diese Nominierung hat sich Johnny mit seinen konstant starken Leistungen absolut verdient. Wir sind sehr stolz auf ihn und es gibt sicher keinen in Mainz, der sich nicht für Johnny freut, so die Reaktion des Sportvorstands der 05er Christian Heidel auf die Nominierung. Das DFB-Team bereitet sich in Herzogenaurach auf die beiden Spiele in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina und gegen die Niederlande vor.
Und Skispringen findet auch schon wieder statt. Sommer-Grand Prix zum Abschluss hat das DSV-Mix-Team gewonnen in Klingenthal. Thorsten vom Wege.
Das Quartett mit Selina Freitag, Katharina Schmid, Pius Paschke und Andreas Wellinger gewann den Mix-Team-Wettbewerb im sächsischen Klingenthal und konnte damit den Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen. Die Deutschen verwiesen nach spannendem Wettkampfverlauf Norwegen und Österreich auf die Plätze. Schon am Vortag hatten die DSV-Starter in den Einzelentscheidungen überzeugen können, die Oberstdorferin Schmid sogar gewonnen. Damit unterstrichen die DSV-Fliegerinnen und Flieger ihre gute Frühform. Am kommenden Wochenende absolvieren die deutschen Skisprungasse ihre nationalen Meisterschaften in Garmisch-Partenkirchen. Anschließend geht es dann in die unmittelbare Vorbereitung auf den WM-Winter.
Alles weitere zum Sport ausgeruht, dann um 19.10 Uhr in Sport am Sonntag.
Mit meiner Kollegin Marina Schweizer und damit gehen diese Informationen am Abend zu Ende. Ich bin Petra Enzminger. Danke fürs Zuhören und Hinhören. Angenehmen Abend noch.